Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Vet. Schön, dass ihr da seid. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute geht es um die Arbeit hinter den Kulissen der Tiermedizin. Es geht um die Labordiagnostik. Darum, warum rote Blutkörperchen Sensibelchen sind und warum Gesundheitsämter vielleicht demnächst Hunde beschäftigen müssen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Karim.
Hallo Jana, ich glaube, ich muss mal die Heizung hier ein bisschen runterdrehen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Audiospur hört, aber also ich bin heute Morgen ins Büro gekommen und mir ist saukalt gewesen, obwohl es draußen gar nicht so kalt ist und irgendwie die Sonne scheint. Deshalb habe ich die Heizung wieder angemacht, aber da die jetzt irgendwie 2 Wochen aus war, macht die ganz komische Geräusche.
Das war, wenn ich einen Podcast hören.
Nein. Das, also
dann,
das,
dann musst du leider frieren, Karim.
Ja, genau. Für die Audioqualität friere ich. Ja. Also wenn da irgendwie gluckernde Geräusche oder so waren, das bin nicht ich, das ist die Heizung. Wirklich.
Ja, die Heizung.
So, aber jetzt zu interessanteren Themen. Wie geht's dem Eichhörnchen?
Ach, dem geht's richtig gut. Der wird wild ohne Ende. Der rast durchs Zimmer und er ist mir abgehauen letzte Woche.
Ach krass.
Das war ein bisschen scary. Ich habe den schon ein paar Mal auf der Terrasse laufen lassen, dass er ein bisschen frische Luft schnuppert. Mhm. Und dann war so das eine Mal der Stamm und der Kiefer so ganz interessant und ruckzuck saß er ganz oben.
Mhm. Das ist doch aber cool. Also funktionieren jetzt alle 4 Beine wieder?
Alle 4 Beine funktionieren wunderbar. Mhm. Und er trinkt noch ein bisschen Milch und er ist noch ein kleines bisschen klein. Das heißt, wir müssen irgendwie noch alle ein bisschen Geduld haben, dass er raus kann. Aber er möchte auf jeden Fall. Und das war ein bisschen dramatisch, weil ich dann 1,5 Stunden unter diesem Baum im Regen stand und dieses blöde Hörnchen gerufen habe, bis er sich dann mal bequemt hat, runterzukommen.
Aber also, er darf jetzt noch nicht quasi seinen Weg gehen, weil er noch zu klein ist, oder weshalb?
Ja, genau. Der kann auch noch keine Nüsse knacken. Das müssen die auf jeden Fall vorher lernen. Und eben trinkt auch noch ein bisschen Milch. Das heißt, irgendwie so 1-2 Wochen muss ich ihn schon noch irgendwie halten, auch wenn es ein bisschen anstrengend wird.
Okay, aber ist voll cool, dass er irgendwie da Interesse daran hat und nicht, dass er sich denkt,
auf jeden
Wohnzimmer
Fall.
Ist ganz geil, ich bleibe einfach hier.
Ja, nee, cool. Wird immer frecher. Laptop-Tastaturen zerstören ist ein neues Lieblingshobby.
Oha, wie macht
Pflanzen
ein Eichhörnchen
zerfressen.
Das?
Pflanzen zerfressen. Der hebelt die Tasten raus, der beißt da rein an der Ecke und dann macht's knack und dann ist die Taste raus. Also man kann ihn quasi keine 2 Minuten alleine lassen, weil er wird irgendwas anstellen.
Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Neugeborenen.
Ja, was meinst du, was ich hier für Sprüche kriege überall von meinen Mitbewohnern und allem.
Witzig.
Ja, da. Du wolltest doch keine Kinder.
Ja, das schnell kann es gehen.
So, und wie läuft's bei euch?
Gut,
steigt die Aufregung?
Ach, es geht. Unser Konzept im Moment ist, dass wir Essen bunkern.
Okay.
Also wir kochen vor und wir kaufen halt irgendwie leckeren Kram, den man einfrieren kann oder den man der haltbar ist und füllen die Wohnung mit irgendwie köstlichem Kram und
das ist ganz schön clever.
Na, die Idee ist so ein bisschen, dass anstatt dass man darauf vertraut, dass einem irgendwie Leute Essen bringen, sorgen wir selber vor und sind dann einfach versorgt. Und dann muss man quasi nicht raus. Und wenn es dann irgendwie anstrengend wird, kann man einfach zu Hause chillen und essen. Und wir waren gestern, es ist super geil. Also Bonn ist, ich wohne ja in einem Vorort von Bonn, Godesberg. Und Godesberg hat eine sehr große arabische Community. Und da gibt es so einen Nussladen und die da gehen normalerweise keine Deutschen, glaube ich, rein. Und wenn man dann da reingeht, das ist halt einfach ein riesiger Laden, wo es nur Nüsse gibt in allen Variationen und
verrückt.
In einer unglaublichen Qualität. Und da habe ich gestern, kennst du diese Medjool-Datteln?
Nee.
Das sind diese ganz dicken, ganz weichen Datteln. Und die hatten die im Angebot, weil im Moment ja Ramadan ist und Fastenbrechen macht man halt traditionell mit Datteln.
Mhm.
Und diese Datteln Alter Falter, das ist echt so, diese Supermarkt-Datteln, die man irgendwie kennt, das ist einfach voll der Shit dagegen. Ja, genau. Dementsprechend habe ich dann gestern für 36 Euro Nüsse und Datteln gekauft. Aber es sind halt irgendwie, ich habe jetzt zu Hause 4 Kilo Nüsse und 1 Kilo Datteln. Also ja, ich denke,
boah, mega gut.
Verhungern werden wir nicht. Und wenn sie denn dann irgendwann beschließt, dass sie jetzt rauskommen möchte.
Also, genau. Ich wünschte, wir hätten einen Nussladen, das wäre mein Paradies.
Ja, das wäre das Paradies von einem Eichhörnchen, denke ich.
Ich wollte gerade sagen, jetzt gerade hätte ich ein Alibi. Ich brauche Nüsse für das Eichhörnchen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dieser riesen Nussvorrat, den ich jetzt angelegt habe, der geht nur zur Hälfte an das Hörnchen, wenn überhaupt. Ja, wahrscheinlich nicht mal.
Aber ich habe noch in Fortsetzung des Themas von letzter Folge, habe ich, also garantiert am Samstag kommt ein neues Baby.
Oh, ein Familienzuwachs.
Ein Familienzuwachs, ja. Meine Kamera bekommt ein Geschwisterkind. Ja.
Das ist aber mehr so ein großes Geschwisterkind als ein kleines. Ja.
Ich hab was total Verrücktes gemacht. Und zwar habe ich, also ich habe Online-Recherche natürlich bis zum Exzess betrieben und mir YouTube-Videos angeguckt, wo Leute irgendwie Kameras vergleichen, bla bla bla. Dann habe ich was total Verrücktes gemacht. Ich habe einfach in einem Kameraladen angerufen, so hier so lokal in Bonn. Mhm. Und da bin ich an einen Typen geraten, der sich mega gut auskennt und der mich aber 20 Minuten beraten hat. Und der hat mir so ein bisschen ausgeredet, dass ich so die ganz teure Alternative kaufe, sondern meinte, ja, hier für das, was ich brauche, komme ich halt viel günstiger weg. Und das hat mich so beeindruckt, dass der mir kein Kram andrehen will, sondern halt irgendwas Sinnvolles macht, dass ich da jetzt am Samstag hingehe und den Kram abhole. Ja, ich freue mich.
Verrückt. Voll ja. Gut.
Bessere Videoqualität, besseres Licht, alles wird besser.
Okay, cool. Also nach den nerdigen Tech-Details frage ich dich später. Ich glaube, das ist hier nicht so spannend.
Das interessiert niemanden. wir sind aber eigentlich hergekommen, über tiermedizinische Themen zu reden. Man soll es kaum glauben. Möchtest du anfangen oder soll ich? Weil das, also du kannst ja ganz kurz mal, erzähl mal, was unser Thema, also übergeordnetes Thema heute war.
Ich bin so in der labordiagnostischen Welt unterwegs, weil ich so die typischen VetMed-Paper, die VetMed-Journals durchgestöbert habe und was gefunden habe, was an sich eine relativ kompakte Studie ist, aber die passt so schön zu unserer klinischen Folge. Und deswegen habe ich die mal rausgepickt. Und zwar geht es um Blut und Blutparameter und wie die sich über die Zeit verändern. Und zwar genau auch um Katzenblut, wie wir das letztes Mal auch hatten, und um Blutspenden.
Was heißt über die Zeit verändern?
Die haben quasi Katzenblutspenden abgenommen, haben die für 35 Tage gelagert, wie man das sonst auch mit Blutkonserven tun würde, und haben sich alle 7 Tage die Parameter angeschaut. Also die hämatologischen Parameter, die Erythrozytenmorphologie, also wie die tatsächlich aussehen unter dem Mikroskop, und ein paar ausgewählte biochemische Parameter.
Also es geht um Blut, das für Blut, als Blutkonserve für eine Transfusion.
Richtig, okay. Genau.
Und im Endeffekt haben die sich die Haltbarkeit von Blut angeguckt? Kann man das so zusammen?
So kann man das sagen, genau.
Okay, ja. Okay, interessant. Und?
Grund dafür ist natürlich wieder, wie das letzte Mal auch, es gibt sehr wenige Katzenblut, Katzenspenderblut. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass du irgendwie, ja, kannst der Katze keine Riesenmengen abnehmen. Und es gibt wenige Spendertiere. Und dann ist es natürlich umso interessanter, wie lange man den Blut, was man dann mal bekommen hat, aufheben kann. Und in der Humanmedizin gibt es da natürlich super strikte Regeln für. Und in der Tiermedizin aber mehr so gar nicht. Manche haben da die Vorgaben übernommen oder eigene Zeiträume. Also ich glaube, so 3 bis 5 Wochen ist das, was so allgemein irgendwie genommen wird. Kannst du dich erinnern, wie lange die Blutkonserven in Gießen aufgehoben wurden?
Ich hab gerade versucht, mich zu erinnern, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also die sind hier von der längsten Haltbarkeit von 35 Tagen ausgegangen und haben eben ja innerhalb dieser Zeit immer alle 7 Tage Untersuchungen gemacht. Und scheinbar macht es einen Unterschied schon vom Start weg, wie man das Blut abnimmt. Also Zum einen ist es natürlich wichtig, dass da eine Antikoagulanz drin ist. Und bei Blutkonserven sind das Zitratpuffer in der Regel. Die haben hier zusätzlich noch Dextrose mit drin in deren Transfusionsbeutel. Ich kann mich irgendwie nicht so richtig erinnern, ob das bei den Systemen, die ich kenne, auch der Fall war. Aber auf jeden Fall muss halt irgendwas rein, um zu verhindern, dass das Blut gerinnt. Und dann ist es aber auch wichtig, ob man das in einem sogenannten offenen oder geschlossenen System abnimmt. Und da fand ich irgendwie witzig, das hatte ich schon öfter bei Papern, dass ich irgendwas lese und mir denke, okay, wow, was ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Mhm. Und dann liest man es nach und dann stellt man fest, okay, ihr habt einfach irgendwie einen fancy Begriff gesucht. für was total einfach ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert.
Ja, aber also das Phänomen kenne ich, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was offene und geschlossene Systeme sind.
Ja, pass auf, ein offenes System sind einfach Spritzen.
Okay, also wo von außen quasi noch Luft quasi dran kann, oder?
Ja, also die setzen Butterfly-Katheter auf und ziehen das Blut mit einer Spritze ab.
Ja, so. Okay.
Genau, geschlossenes System wäre wahrscheinlich, indem man sofort so ein Transfusionssystem, was wir kennen, was so ähnlich aussieht wie ein Infusionsschlauch.
Also da gibt es keine Schnittstelle mehr, sondern das Blut geht ohne Umwege direkt in den Beutel.
Genau, das wäre ein geschlossenes System. Mhm. Ja, und das ist wohl für die Erythrozyten, also für die roten Blutkörperchen, schonender, als wenn man die eben mechanisch mehr verwirbelt über die Spritze und dann über irgendwelche Klappen, Drei-Wege-Hähne, blablablub, dann werden die natürlich mehr beschädigt. Mhm. Und ein zentraler Parameter, der wichtig ist für Blut, was ich geben möchte, ist die Hämolyse, das heißt, wie stark die Erythrozyten sich aufgelöst haben da drin. Weil in der Regel, wenn ich eine Blutkonserve gebe, habe ich zu wenige Zellen. Ne? Ich gebe ja keine Blutkonserve, wenn ich, gut, es könnte auch um die Plasmaproteine gehen, dann würde man sonst versuchen, vielleicht ein Serum zu geben, aber häufig geht es um die Zellen. Würdest du mir zustimmen?
Ja, schon, ja.
Okay, das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, wie viel intakte Erythrozyten sind noch in dieser Konserve. Mhm. Und so eine Zahl, die man da immer wieder liest, ist so unter 1% Hämolyse ist irgendwie akzeptabel. Das Problem ist nämlich, wenn da zu viel hämolysiert ist in diesem Blut, ist da halt ganz viel freies Hämoglobin. Und wenn ich das in den Körper gebe, dann bringt das gar nichts. Dann kann das Tier mit den Zellen überhaupt nichts anfangen. Im Gegenteil, das kann sogar noch passieren, dass es dass eigene Zellen dann auch noch kaputt gehen. Mhm. Ja, das heißt, was die hier gemacht haben mit diesen Blutkonserven, ist zum einen haben sie den normalen Zellcount sich angeschaut, also ne, die absoluten Zahlen von Erythrozyten und den halt Hämatokrit und auch die Morphologie, also das Volumen und das Hämoglobin, was da drin ist. Dann haben sie Ausstriche gemacht und haben die händisch bewertet, also ob da unterschiedliche Formen drin sind. Das sind zum Beispiel so Stechapfel-Erythrozyten. Das ist einfach ein Anzeichen dafür, dass die Zellen sich verändern, wenn die so kleine Füßchen kriegen.
Darf ich noch ganz kurz was einhaken? Ich glaube, so generell für die das nicht kennen, muss man einfach sagen, dass Erythrozyten echt so whiny kleine Bitches sind und die ganze Zeit auf alles überreagieren, was sie an mechanischer Manipulation bekommen, oder? Also Erythrozyten sind schon ein bisschen sehr empfindlich, was das angeht. Deshalb ist das so interessant, sich diese Stechapfelform und so diese ganzen Kram anzugucken, oder?
Ja, im Prinzip ist es ja auch nicht viel, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also es ist so ein kleines
ja, das stimmt. Findest du gerade eine Entschuldigung für die Erythrozyten?
Ja, ich möchte die gerne in Schutz nehmen.
Okay.
Die whiny kleinen Bitches, die sind halt sehr sensibel.
Okay.
Naja, die sind jetzt halt nicht so robust wie so ein Leukozyt, der einen gescheiten Kern hat und so eine ordentliche Membran und so viele Zellorganellen und so. Ne? Die sind halt ein bisschen kleiner und feiner.
Mhm.
So, gut. Aber umso wichtiger ist es, dass die intakt sind und keine Hämolyse da drin herrscht. Und von der Blutchemie haben sie sich irgendwie nur drei Parameter rausgepickt. Das war Natrium, Kalium und Glucose.
So, warum und die?
Also ich schätze, dass es, Glucose, weil wenn ich eine Blutkonserve aufhebe, dann bleiben die Zellen ja hoffentlich in der Regel am Leben. Das heißt, die werden weiter Energie konsumieren. Das heißt, die Glucose, die in diesem Blut vorhanden ist, wird weniger werden durch den Verbrauch der Erythrozyten, die halt weiterleben da drin. Mhm. Was die hier noch gemacht haben, war in den Puffer von dem Transfusionsbeutel Dextrose mit reinzugeben, das heißt einen Energieträger, um diese Glukosereduktion ein bisschen aufzufangen. Und dementsprechend war die Glukose interessant und die Elektrolyte für, ja, ich nehme an, dass das die Elektrolyte sind, die am meisten, ja, von Zellschäden und so weiter zurückschließen lassen. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn ich ein hohes Kalium da drin finde, dann sind viele Zellen kaputt gegangen im Zweifel. Mhm. Mich hätte auch die komplette Biochemie natürlich interessiert, so was passiert mit den Enzymen da drin. Also es ist natürlich nicht das, was einen primär interessiert, wenn man das Blut braucht, aber als ja aus Neugier hätte ich natürlich auch gerne gewusst, was mit dem ganzen anderen Rest ist. Erfreulicherweise passiert relativ wenig insgesamt.
Über den gesamten Zeitraum?
Über den gesamten Zeitraum. Also, ach, krass. Sie finden überall statistisch signifikante Unterschiede, aber die sind auf das Gesamtbild betrachtet so gering, dass sie eigentlich in einem Patienten, der, wenn man davon ausgeht, dass es ihm so schlecht geht, dass es eine Blutkonserve braucht, wahrscheinlich relativ insgesamt uninteressant sind. Natürlich steigt das mit der Zeit an und die Morphologie wird ein bisschen schlechter und die Hämolyse steigt ein bisschen an. Aber das waren alles vollkommen akzeptable Werte bis 5 Wochen, also bis zum Endzeitpunkt, wo die das aufgehoben waren. Okay. Ja.
Und cool.
Was die empfehlen, ist halt eben, sich die Sachen anzuschauen. Ich meine, die Zeit hat man nicht immer, wie wir auch beim letzten Fallbericht ja gehört haben. Manchmal ist es dringend und es muss schnell rein. Aber wenn man weiß, der könnte eventuell bald eine Transfusion brauchen und man hat noch altes Blut rumliegen, dann einfach mal eine Analyse laufen lassen und sich einen Blutausstrich anschauen, kann dafür sorgen, dass es nicht weggeschmissen wird und doch noch verwendet werden kann vielleicht.
Hm. Ah, interessant, ja.
Ja. Und dazu kommt ja noch, dass dieses Transfusionsvolumen, was wir in den Patienten geben, dann am Ende quasi auf das ganze Blutvolumen verdünnt wird. Das heißt, die Werte, die ich da messe, sind jetzt nicht die ich hinterher im Patienten vorfinde, sondern der hat ja auch noch eigenes Blut, womit das vermischt wird.
Und hoffentlich, ja.
Dementsprechend, ja. Sonst hat man wahrscheinlich insgesamt schlechte Karten. Und dementsprechend relativieren sich diese Veränderungen dann auch so ein bisschen. Ja. Also es ist eine relativ einfach gestaltete Studie. Einfach Blut abgenommen und alle 7 Tage analysiert. Die haben nicht mal alle Proben analysiert. Was sie noch gemacht haben, ganz wichtig, sie haben mikrobiologische Analysen gemacht. Die haben immer versucht, Kulturen anzulegen.
Ja.
Und da ist zu keinem Zeitpunkt irgendwas, weder aerob noch anaerob, gewachsen. Okay. Das ist natürlich super wichtig. Also ja. Patienten in eine Sepsis schicken, wollen wir mit einer Blutkonserve nicht.
Ja. Wir wissen, wofür DIC steht.
Ja.
Ja, death is coming.
Ja.
Cool, spannend.
Ja, und passend. Und ja, was hast du dir rausgesucht?
Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Und zwar,
ach so.
Ich weiß, dass es damals in Gießen die Blutspendekatzen gab.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Hast du da eine Idee? Gibt es die noch? Also, weil da irgendwann die Haltungsauflagen irgendwie verändert wurden oder so. Ich weiß es nicht genau.
Ich habe keinen Schimmer.
Ja, okay.
Vielleicht können wir da nochmal Eva zu Rate ziehen.
Ja, genau. Also wenn du zuhörst, dann schreib uns nochmal oder jemand anderes aus der Klinik, wie das mit Blutspendekatzen ist. Ob es die immer noch gibt. Es war auf jeden Fall immer mein Highlight, irgendwie Blutspendekatzen versorgen.
Die Kuschelzeit. Sind immer sehr lieb.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, was sonst viel gemacht wird, sind halt Social-Media-Aufrufe.
Ja, klar.
Wenn es akut wird. So.
Ja.
Dass dann schnell möglichst eine Spenderkatze gefunden wird.
Ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass das bei Hunden besser funktioniert als bei Katzen, weil einfach Hundeleute untereinander mehr vernetzt sind, weil die halt Gassi gehen und irgendwie sich kennen. Ja.
Ja. Ja, und weil es irgendwie nicht so ein großes Ding ist, mit einem Hund in der Klinik zu gehen, als eine Katze einzufangen, die im Auto zu stressen. Also ich glaube, da ist die Hemmschwelle beim Besitzer deutlich höher.
Ja. Ich muss ganz kurz eine kleine Katzengeschichte erzählen. Ich habe vorgestern. Bitte. Vorgestern oder vor drei Tagen, egal, auf jeden Fall vor ein paar Tagen habe ich saß IntroCat auf der Terrasse und hat interessiert runtergeguckt. Und da habe ich auch runtergeguckt und da war eine Bengal, ein Bengal-Kater. Ein Riesengerät. Und der hat, wie Bengals das halt machen, wie so ein Rabe gekrächzt und lief halt irgendwie hektisch hin und her. Und ich dachte, dass der irgendwie, der wirkt auf mich ziemlich disorientiert. Und nehme ich runter und habe mir den angeguckt und der hatte so ein Halsband mit so einer Glocke um sich drumherum. Irgendwie, keine Ahnung, warum man sich A, so ein Bengal-Kater hält und B, dann eine Glocke drumherum macht. Egal. Auf jeden Fall hatte der irgendwie eine Verletzung am Hinterlauf und ich dachte, okay, alles klar, der scheint irgendwie hier sich nicht ganz wohl zu fühlen. Und dann habe ich mich erinnert, dass also so viele Bengals gibt es ja nicht. Und ich weiß, dass hier so einen Kilometer weiter, wenn ich in die Stadt laufe, dann habe ich einen Bengal-Kater schon mal gesehen und wusste auch, wo der in welches Haus gelaufen ist. Weil, wenn ich Katzen auf der Straße sehe, merke ich mir das.
So. Dann bist du getriggert.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da bin ich dahin, hab da geklingelt und hab dann über Umwege tatsächlich die Leute gefunden, denen dieser Kater gehört. Und die meinten, das ist normal. Der wäre letztes Mal in einem anderen Ortsteil, das ist 3 Kilometer einfach von denen weg, gefunden worden und von der Feuerwehr nach Hause gebracht worden. Der wird immer mal rumlaufen. Und dann dachte ich mir, 3 Kilometer? Das ist schon... Also für einen Kater in der Stadt ist das schon krass weit, oder? Und da sind halt auch große Straßen und so. Ja, vielleicht total abgefahren. Auf jeden Fall bin ich dann zurückgelaufen und dieser Kater kam mir die Straße entgegengejoggt. Aber wirklich so, kennst du das, wenn Katzen so... Wirklich, genau so. Seid das hier. wenn die so einen buschigen Schwanz haben und dann so im Galopp laufen. Yeah. Ja, so kam der mir entgegengelaufen halt nach Hause. Dachte sich wahrscheinlich, oh ja, okay, jetzt ist irgendwie Essenszeit oder so. Jetzt ist mal wieder Essenszeit. Aha, ja. War ich da abgefahren. So, mein Thema hat damit aber einfach gar nichts zu tun, sondern es geht um Tiermedizinlabore. Und zwar im Moment, ich muss jetzt Corona so ein bisschen streifen, obwohl wir eigentlich hier Corona-freie Zone haben. Der Aufruf ist ja, dass es mehr Testungen geben soll. Und die Tiermedizinlabore sagen alle, ja, hier, bitte, wir machen mit.
Wir können das.
Genau, und geben einerseits Kapazitäten, um menschliche Proben zu testen. Andererseits gibt es aber auch die Bemühungen, tierische Proben zu testen. Das fand ich total spannend. IDEX hat jetzt gerade so als, ich weiß nicht, ob das größte Labor da, auf jeden Fall eine große Laborkette, die haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie einen Corona-Test für Haustiere entwickelt haben, der unterscheidet zwischen den ganzen anderen Corona-Erkrankungen, die unsere Haustiere bekommen, und dem, was uns jetzt gerade interessiert, nämlich SARS-CoV-2. Ja, und das ist jetzt gerade irgendwie ganz neu, ist noch nicht kommerziell erhältlich, aber man wäre bereit und ich habe nur die Pressemitteilung von denen gelesen. Ich weiß nicht, ob das wie sensitiv dieser Test tatsächlich ist. Aber ich fand es interessant, dass da so schnell reagiert wird. Ja. Und
was denkst du darüber so im ersten Moment, wenn du das liest?
Also ich bin da ambivalent. Zu dem einen Punkt, dass Tiermedizinlabore ihre Kapazitäten anbieten, denke ich mir natürlich, also es ist super cool, dass das möglich ist und gut geht, aber ich weiß halt auch, dass das ein Riesenbusiness ist und dass das jetzt nicht kompletter Altruismus ist, der da diese Maßnahme irgendwie fördert. Ist das jetzt verwerflich, dass die Geld verdienen wollen? Nee, weil es hilft ja. Dementsprechend bin ich da ganz positiv gestellt. Gestimmt, wenn mit diesem SARS-CoV-2-Test von IDEX, ich finde das sinnvoll, dass die sich da schon dran gemacht haben, das zu entwickeln, weil wir jetzt nur mal wissen, dass Katzen auch infiziert werden können. Und falls das jetzt auf einmal durch die Decke geht und ein Riesenthema wird, dann ist es cool, wenn es da zumindest einen Player gibt, der einen Test hat und damit irgendwie was anfangen kann. So. Ja. Andererseits befürchte ich so ein bisschen, dass das dazu führen könnte, dass jeder jetzt seinen Hund und seine Katze auf Corona testen lässt. Ja. Und das ist halt einfach nicht sinnvoll. Da gibt es, also IDEX sagt auf der Internetseite bei dieser Pressemitteilung, sagen die auch selber, mach das bitte nicht. Und eh nur über den Tierarzt bestellbar. Und die verweisen sogar auf der deutschen Seite auf das RKI, die halt sagen, dass es im Moment keinen Grund gibt, Haustiere testen zu lassen.
Ja.
Weil es eh nur Katzen und Frettchen betrifft, nach allem, was wir bisher wissen. Und die auch nur mild erkranken und uns Menschen nicht zurückinfizieren können.
Mhm.
Ja. Naja, was denkst du dazu?
Ja, ich hätte auch Bedenken, dass jetzt panisch Tierbesitzer ihre ganzen Tiere testen lassen und die Tierheime anbauen dürfen, weil die ganzen positiv getesteten Tiere dann irgendwo auf der Straße landen.
Mhm. Ja. Ja, genau. Ja,
aber vielleicht ist es gut, dass der jetzt kommt, wo so ein bisschen die erste große Panik abgeflacht ist.
Ja, wahrscheinlich.
Und,
ja, da hast du recht.
Kann man da besser mit umgehen.
Die Leute denken jetzt, glaube ich, ein bisschen klarer, was so diese Sachen angeht. Hoffe ich. Bitte. So, was ich in dem Zuge dieser ganzen Testung gefunden habe, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass die PennVet, das ist die Pennsylvania State Veterinary School, dass die haben sich einen ganz anderen Test überlegt. Und zwar haben die angefangen, Hunden beizubringen, Covid-19 zu erschnüffeln.
Ah, das habe ich auch gelesen.
Mhm. Ja, also super West cool. Philly ist am Start. Und die haben mit 8 Hunden angefangen und die haben 3 Wochen lang gelernt, Proben zu erkennen. Und zwar sind das Speichel- und Urinproben von positiven Patienten. Und dann ging es darum, dass die halt lernen, das zu erschnüffeln. Und das machen die mit Hunden, weil die allem Anschein nach, was wir bisher wissen, ja nicht empfindlich sind, meinte ich ja gerade.
Ja.
Und ganz interessanter Nebenfakt, die US Army Combat Capabilities Development Command Chemical Biological Center. Also die US Army ist da mit am Start, weil die wohl ein Interesse daran haben, diese Testungen durchführen zu können und B, anscheinend auch mega versiert sind auf diesem Hunde-Erschnüffel-Bereich.
Mhm.
Macht ja auch Sinn.
Mhm, klar.
Genau. Und ich dachte erst so, also man weiß noch nicht, ob es funktioniert. Ne? Das erstmal als großer Disclaimer vorweg. Aber mein erster Gedanke war, ist das wirklich nötig? Aber die Begründung, finde ich, klingt tatsächlich ganz sinnvoll. Und zwar sagen die, dass es darum geht, asymptomatische Patienten zu erschnüffeln.
Mhm.
Das macht natürlich total Sinn. Ich habe da direkt so diese Dystopie-Gedanken im Kopf, dass die so durch so Innenstädte und so U-Bahn-Haltestellen laufen und dann, wenn der Hund anschlägt, wirst du niedergerissen und irgendwie weggeschafft. Ich hoffe einfach mal, dass die USA noch nicht so degeneriert sind, dass sie so weit gehen, sondern dass es mehr dann irgendwie einen informativen Charakter hat. Aber generell wäre es ja sinnvoll, wenn man asymptomatische Patienten leichter erkennen könnte und so ein Hund, der irgendwie schnüffelt.
Es geht auch schneller, oder?
Ja, genau. Es ist schneller, es ist kostengünstiger und es ist in größerer Menge anwendbar als Bluttests. Ja.
High-Throughput-Screening quasi.
Ja, genau. Richtig.
Ich habe dir doch schon mal von meiner Erfahrung am New Yorker Flughafen erzählt, oder?
Ich weiß nicht,
erzähl doch mal. Die Leute so in Dreiergruppen, man musste sich so aufstellen in Dreiergruppen und dann wurde man an so einem Hund vorbeigeschickt, der dann auch hinter einem in der Luftverwirbelung nochmal langgeführt wurde. Mm. Und nur so haben die Leute da passieren lassen. An sowas denke ich, wenn du sagst, die laufen mit den Hunden durch die Stadt und versuchen, die Träger zu erschnüffeln.
Ja. Ja, es ist so, es ist halt so ein bisschen die Frage. Es ist ja immer eine Abwägung, wie viel Dystopie man erträgt für einen Nutzen. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Ich finde diesen Gedanken einfach so dystopisch, weil das in jedem Film, in jedem Dystopiefilm, in jedem Dystopieroman gibt es ja diese Szene, wo Leute irgendwo durchgeschickt werden und dann schnüffeln Hunde und dann wird irgendwie die Familie getrennt und man wird irgendwie verschleppt. So. Und das gibt's aus jedem Zombie-Apokalypse-Film oder sonst irgendwas.
Karim, klar, viel Streaming in Corona, nein, das tut dir nicht gut.
Aber es ist während den Anfängen. Also ich finde die Maßnahme immer noch gut, aber ich sehe Potenzial dafür, dass es irgendwie schiefgehen kann. Ja. Naja.
Also ich finde es gut, wenn Hunde integriert werden in unsere Arbeitsgemeinschaft und normale Jobs übernehmen und wir das wertschätzen können, was die für uns tun können. Ich sehe das ein bisschen pragmatisch.
Okay, finde ich gut. Die Frage, die sich mir nur noch nicht erschlossen hat, ist, warum das Footballteam der Penn State heißt Lions, aber das Stadion heißt Beaver Stadium. Ich verstehe es nicht, was ein Löwe mit einem Beaver zu tun hat.
Das musst du leider mit jemand anderem diskutieren, Gereben.
Ja, ich glaube, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist einfach, ist einfach weird, ja. Ja, das war mein Thema.
Ja, sehr schön. Ich werde mal nachhorchen. Ich habe ja so ein paar Tierarztpraxen meines Vertrauens, wo ich Infos aus erster Hand kriegen kann, wie viel Nachfrage da jetzt nach solchen Tests herrscht.
Oh ja, das wäre spannend. Ja, wirklich gute Frage, ob da jetzt die Leute anrufen und sagen, können Sie meinen Hund auf Covid-19 testen, bitte?
Ja. Ja. Ist auch die Frage, wie schnell das geht, dass sowas irgendwie Common Knowledge wird und die Leute wissen, dass es geht. So, nur weil das jetzt ein Labortierarzt intern anbietet, so, dann heißt ja noch nicht, dass die Leute das wissen.
Über so die ganzen 45-plus-Leute, die bei Facebook sehr, sehr gut vernetzt sind, ich glaube, sowas spricht sich schon schnell rum. Aber ich sehe ja einfach nicht, dass der Need ist wahrscheinlich einfach nicht da. Ja.
Na, fein.
Gut, dann sprechen wir uns vielleicht in 2 Wochen wieder.
Ja, es wird jetzt von Folge zu Folge spannend, ob es stattfindet oder nicht.
Ja, wir halten die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden. Gut, dann bis dann.
Alles klar. Tschüss, Karim.
Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie ihr jetzt mitbekommen habt, erwarten Karim und seine Frau eine kleine Tochter. Und deswegen kann es sein, dass hier demnächst eventuell mal eine Folge ausfällt. Und dann seht uns das bitte nach. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ansonsten schaut auf Instagram vorbei. @ der YouTube-Tierarzt. Bis ganz bald.